Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Moin moin und herzlich willkommen zur 127. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris, an meiner Seite ist zum einen Pascal.
Hallo.
Und zum anderen André.
Moin.
Wir haben heute eine kleine Spezialepisode für euch, denn vor ein paar, ja, es ist schon fast jetzt Wochen her, ne? 2 Wochen müssen es, glaube ich, her sein. Lief in diversen deutschen Städten die Fantasy Filmfest Nights, sicherlich unter besonderen Umständen, muss man sagen, auch mit einem besonderen Programm, aber ich glaube, man hat das Beste draus gemacht. Wir haben ja in unserer letzten Episode schon im Namen von Pascal ein bisschen darüber berichtet, wie die Stimmung dort war und wie der ganze Ablauf war, beschrieben anhand unseres Stammkinos hier, dem Hamburger Savoy Kino. Da wollen wir heute nicht mehr so genau drauf eingehen, vielmehr auf die Filme, die dort liefen, die wir uns zum Teil angesehen haben. Portfolio ist breit gefächert, würde ich sagen, André. Aber es ist auch schon so, dass es, ja, ich sag mal, das Spektrum sich eher erweitert. Also wirklich so viele Horrorfilme waren eigentlich dieses Mal gar nicht im Angebot. Ne? Ich meine, klar, Fantasy Filmfest ist nicht nur Horror, aber ich habe das Gefühl, das Spektrum erweitert sich. Je schwieriger es wird, prominente Genrefilme zu kriegen für so ein Programm.
Naja, das heißt, ja, das ist so zweischneidig. Es liegt, glaube ich, nicht nur daran, dass es schwierig ist, Filme zu kriegen, was einerseits sicherlich stimmt. Die Konkurrenz an Filmfestivals im Ausland ist halt groß und jeder buhlt natürlich um Exklusivrechte und so weiter. Und da haben andere Festivals deutlich Vorrang vor uns in Deutschland, muss man leider sagen. Obwohl das Fantasy Filmfest ja auch eben schon seit über 30 Jahren existiert. Gibt es aber eben Festivals wie das Sitges in Italien, glaube ich, ist es.
Spanien.
Spanien. Oder auch in Belgien gibt es zum Beispiel ein sehr großes. Also es gibt international Filmfestivals, gerade auch eben die den fantastischen Film eben im Fokus haben, die doch prominenter sind und durch die Internationalität da im Vordergrund stehen bei den Verleihen. Deswegen hat es, glaube ich, das Fantasy-Filmfest bei uns in Deutschland immer ein bisschen schwerer, die Filme exklusiv zu bekommen. Aber vor allem liegt es aber auch daran, das kann man ja aber auch einfach schon sehen, wenn man mal die letzten Jahre sich das Programm des Fantasy-Filmfests einfach generell mal anschaut. Sie haben schon auch ein bisschen selbst daran, in Anführungszeichen, Schuld, weil sie halt doch seit Jahren jetzt versuchen, auch generell prominenter zu werden. Sie wollen, glaube ich, mehr Leute ansprechen, sie wollen mehr Publikum ziehen, vor allem eben nicht nur das affine Genre-Publikum wie uns, sondern eben auch ein Publikum, das zum Beispiel jetzt aufs Filmfest Hamburg gehen würde, ja, also mehr Mainstream-Menschen, generell mehr Publikum anlocken, was natürlich mit so einem recht speziellen Programm wie beim Filmfest nicht so einfach ist. Und deswegen, glaube ich, haben sie jetzt in den letzten Jahren eher generell erweitert. Es liefen Filme wie ein The Favorite auch auf dem Filmfest, die auch theoretisch da nicht hingehören, weil sie auch große generelle Kinofilme sind, die auch nicht wirklich in das Genre, sage ich mal, reinzählen.
Und Jojo Rabbit zuletzt.
Jojo Rabbit lief da, genau. Also sie versuchen halt, sich schon sehr zu öffnen, was meiner Meinung nach dem Fantasy-Filmfest nicht gut getan hat. Weil sich dadurch dann eben die Hardliner, die wirklichen Genre-Fans, die seit Jahren das Filmfest zu ihrem hauseigenen Filmfest gemacht haben, wo man jedes Jahr sich trifft und so weiter und mit Menschen, die dieselben Geschmack haben, austauscht. Sondern ich glaube eher, es hat solche Hardcore-Fans weggetrieben, aber das neue Publikum, was sie eigentlich haben wollten, ist nicht so richtig gekommen. Denn wenn man mal, ich meine, wir haben es ja auch oft gesehen, Chris, wenn man mal mittags aufs Filmfest geht, weil irgendwie der ein sehr gehypter asiatischer Film auf den Mittwochmittag gelegt wurde, jetzt im regulären Filmfest, was ja eine Woche dauert, oder 2 Wochen fast sogar, dann sind die Säle halt sehr leer, ne? Und es hat, glaube ich, nicht wirklich es hat nicht den Nutzen gebracht, oder es hat nicht den die Wende gebracht, die sie sich, glaube ich, erhofft haben, mit dieser Auffächerung. Und ja, deswegen, meiner Meinung nach, hat ihnen das nicht gut getan. Sie hätten wirklich bei ihren Roots so da bleiben können. So, eigentlich bin ich auch Fan von weg von Schublade und öffnen und so, aber in dem Fall hier wäre das echt okay gewesen, weil sie einfach Spezialisten waren und hätten da auch bleiben sollen. Von daher, ich glaube, das ist teilweise auch ein bisschen selbstverschuldet.
Ja, wir können ja an dieser Stelle, weil es jetzt tatsächlich relativ aktuell ist, bevor wir auf das Programm der Veranstaltung von vor 2 Wochen eingehen, einen kurzen Ausblick schon mal machen auf das September-Programm für das richtige Fantasy-Filmfest. Da wurden jetzt die ersten Filme schon bestätigt und ich muss sagen, das liest sich doch dann schon wieder deutlich besser. Jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt von der Qualität der Filme her, aber es sind zumindest namhaftere Sachen bei. Also wir haben zum Beispiel den Hexen-Revenge-Thriller von Neil Marshall, der natürlich mit Hellboy zuletzt eine absolute Gurke abgeliefert hat, aber wir wissen halt auch, dass er abliefern kann, wenn er denn will oder wenn er darf. Und da hat das Festival The Reckoning im Angebot von ihm. Oder auch der aktuelle, ja, ich sag mal, zumindest wurde es versucht, das Ganze so ein bisschen als den Hype-Film, Hype-Horror-Film des Jahres anzukündigen, Relic, der so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, nee, ist es überhaupt, nee, Blumhouse ist es ja nicht, ne, glaube ich.
Nein.
Nee, aber so der, dieses, einfach dieses
Psychological Horror soll wohl in die Richtung so Babadook,
genau,
gehen.
Eben der, bloß die 2020er Version. Und den haben sie im Angebot. Dann hat Cape Light, hat sich ja schon wieder die Rechte an dem nächsten russischen Blockbuster gesichert, an Sputnik. Der wird auch laufen auf dem Fantasy Filmfest. Dann der eine von den beiden The Void Regisseuren, der hat einen neuen Film gemacht. Psycho Gorman heißt er. Das ist ein Fun-Splatter-Film. Mhm. Der wird laufen. Daniel Isn't Real, der ist, glaube ich, schon auf diversen anderen Festivals gelaufen, wenn ich mich nicht
irre. Den habe ich doch hier schon in Tagebuch vorgestellt.
Genau. Und der läuft auch, aber der war ja nicht verkehrt, ne?
Nee, okay, der ist, ne, solide, ja.
Ja. Dann gibt's ein, das ist für mich tatsächlich bisher das Interessanteste, das ist ein skandinavischer Film, Breaking Surface heißt der. Das ist ein Survival-Thriller im Taucherambiente, aber im Eis- und Schneedurchtränkten Taucherambiente. Das sah ziemlich interessant aus. Dann ist Becky, auch so ein Revenge-Thriller, der ist ja schon so ein bisschen in die Presse gelangt durch den Auftritt von Kevin James als Fascho in dem Film. Dürfte zumindest, ja, ich sag mal, das ist schon ein namhafter Titel im Programm auf jeden Fall, weil der halt jetzt doch schon ein bisschen vorab beworben wurde. Und dann ist Archive noch ein Science-Fiction-Thriller. Aber ich würde sagen, ich will jetzt mal noch nicht so viel vorweggreifen, aber all das liest sich schon mal deutlich besser als das, was wir heute besprechen werden, glaube ich, oder, André?
Definitiv. Also zumindest sind das jetzt mal wieder Titel, die auch einfach thematisch genau dahin hören, hingehören und jetzt eben keine Blockbuster sind, die man so quasi zweckentfremdet.
Ja. Wollen wir loslegen? Den ersten Film, den wir besprechen, das ist 32 Malacena Street, ein spanischer Film von Alberto Pinto. Und den hast du dir angesehen, André. Ich glaube, das ist ja ein Film, der basiert so ein bisschen auf realen Begebenheiten und spielt in den 70er Jahren in Madrid oder in der Nähe von Madrid und ist natürlich auch, ist, glaube ich, auch so ein Haunted House Ding, oder? Erzähl mal was darüber.
Ja, es ist ein Haunted House Ding, beziehungsweise hier ein Haunted Flat Ding. Sie haben hier mal eine Wohnung gewählt. Ich habe auf Letterboxd einen guten Kommentar zu Film gelesen, wo jemand meinte, endlich mal ein realistischer Haunted-Film, denn Einfamilien können sich nie Häuser leisten, deswegen endlich mal eine Wohnung. Von daher, das fand ich ganz sympathisch und stimmt auch so ein bisschen. Es geht hier um so eine relativ einfache Familie, die kommt vom Land und ja, zieht ein bisschen unfreiwillig in die Stadt. Es wird nur so halb beleuchtet, sie wurden irgendwie rausgeekelt oder sie mussten halt raus aus ihrem Haus und sind jetzt gezwungen, eben nach Madrid, eben in die Stadt, in eine Wohnung zu ziehen. Und ja, ist natürlich alles nicht so beschaulich und es ist laut, es ist eng, es ist teuer. Und deswegen, ja, sind sie sowieso so ein bisschen vorsichtig und nicht, es ist nicht wirklich Freude da, sag ich mal. Und es geht im Film darum, dass natürlich eine Entität in dieser Wohnung herrscht. Und man sieht ganz am Anfang des Films so ein kurzes Prequel, wo ein kleiner Junge seine Murmel verliert. Die rollt unter der Tür her und in diese Wohnung. Und er will, die Tür ist offen, er geht drin reingehen und er will die Murmel holen. Und dann sieht er eine, ja, alte Frau, eine Gestalt in einem Schaukelstuhl, die dann offensichtlich verendet dort in dieser Wohnung. Und ja, der Geist dieser Frau oder dieser alten Frau, da man sieht sie halt nur von hinten in so einem Schaukelstuhl, der soll jetzt da wohl anscheinend spuken oder Unwesen treiben. Und es ist halt recht konventionell, so, das kann man halt schon sagen. Es sind die typischen Scares, es sind Jumpscares, es sind die, Musik zieht an, langsam, der Charakter geht langsam durch die Gegend und ja, dann entweder sieht man eine Gestalt im Hintergrund und verschwommen oder es kommt irgendwas aus dem Schrank oder wie auch immer. Also es ist die Zutaten, die der Film nutzt, um seine Scares aufzuziehen, sind bekannt. Gerade Genre-Kenner werden da müde lächeln und auch das meiste vorhersehen können, was auch an Scares passiert. Deswegen, da lehnt sich der Film nicht weit aus dem Fenster. Das ist Standardkost und sie ist nicht schlecht gemacht. Also wer schreckhaft ist und eben auch Horror, nicht viel Gucker wie wir in Sachen Horror, werden da sicherlich den einen oder anderen Zucker haben. Wenn dann irgendwas auf der Bildfläche erscheint, eine Fratze oder wie auch immer, das kann man dann, das kann man schon machen, wenn man jetzt nicht total genreaffin ist und eh schon Dutzende von diesen Art Filmen gesehen hat, aber ja, es geht schon so in die Richtung eben Conjuring Universe und Blumhouse und Co. Was der Film aber gut macht, ist A, die Charaktere sind einem nicht egal. Diese Familie ist sehr sympathisch, es gibt also jetzt irgendwie nicht so extra gedrehte Arschloch-Charaktere, dem man sich eh nur den Tod wünscht, wo man schon einfach darauf hofft, dass diese Entität,
haben wir später noch mal Angebot.
Ein schnelles Ende bereitet. Sondern hier geht's wirklich darum, man fiebert mit. So, die Familie ist sympathisch, man lernt so nach und nach so ein bisschen Hintergründe über die einzelnen Charaktere kennen. Es gibt halt die Eltern, es gibt eine Schwester, es gibt einen kleinen Bruder und so, der natürlich auch Schreckliches erlebt und mit dem man auch dann wirklich ja mitfiebert und so weiter. Das ist gut gemacht, die ist auch gut gespielt. So, da gibt's nichts. Ich habe halt, also lief halt ja Japanisch, sag ich schon, Spanisch mit deutschen, mit englischen Untertiteln. War sehr authentisch gespielt und wirklich auch mitreißend gespielt und gibt da einige doch sehr ja nervenaufreibende Szenen. Und womit der Film zu dem punktet, und das hätte ich ihm nicht zugetraut, ist dann doch die Story tatsächlich. Denn die nimmt dann recht spät leider, aber sie nimmt noch eine Wendung, die ich diesem Film nicht zugetraut habe und die ich auch nicht kommen sehen habe. Und ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, weil das nimmt dann schon viel vorweg. Und das ist, also es gibt quasi ein Big Reveal, wie man so schön sagt, eine große Auflösung des Ganzen, wo man dann doch so sagt, so, oh, okay, das macht das Ganze ja wirklich sehr menschlich und auch sehr aktuell eigentlich. Also es gibt da so einen Dreh drauf, den ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte. Und der hat dann doch am Ende auch gerade im Finale, das auch wirklich gut gemacht ist und der ist auch noch mal so ein, zwei auch optische und Scare-Momente hat, die mich auch gekriegt haben, so, haben für mich das Ganze noch mal so einen halben Punkt noch mal hochgewertet irgendwie. Es hat funktioniert. Und von daher so, ich sag mal, der Film ist halt vor allem gerade auch, glaube ich, für so Horror-Einsteiger geeignet. Wie gesagt, alle, die das Genre halt, das Haunted-Genre durch und durch kennen, werden da eher gähnen. Aber gerade so Einsteiger können damit Spaß haben. Und wie gesagt, ich fand halt eben dann diese, wirklich die menschliche Komponente dahinter doch ansprechender, als ich erwartet habe. Und die haben das Ganze auch dann, sage ich mal, in Anführungszeichen, gerettet. Von daher, also ich habe mir jetzt 2,5 von 5 gegeben, wenn wir in Letterboxd-Wertungen sprechen und ist ein solides Mittelding, kann man sich aber durchaus mal anschauen.
Den Film Follow Me konnten wir uns leider nicht ansehen. Das ist so ein eher für Teenager angelegter Horrorfilm, der sich so im Social-Media-Bereich abspielt. Wer den sehen will, hat ab 25. September die Möglichkeit, dann erscheint der Film bei Cape Light sowohl als Blu-ray als auch als Ultra HD tatsächlich. Genrewechsel. Wir gehen in den Anime-Bereich und haben uns dort den Film Hello World von Tomohiko Itou angesehen, der auch als Regisseur und Macher des ersten Sword Art Online-Films bekannt wurde. Und in dem Film, der in der Zukunft spielt, im Jahre 2027. Er spielt in Kyoto und die Welt hat sich so ein bisschen geändert und wir erleben die Geschichte durch einen jungen Mann namens Naomi Katagaki, der ja recht introvertiert ist und halt dieser typische Anime-Boy ist, den wir auch aus anderen Filmen kennen, die wir zuletzt auch groß gesehen haben, Your Name oder Weathering With You zum Beispiel, wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass es heute diese zwei Filmtitel fallen werden. Und der lernt Mädchen kennen, Rory Ichigyu, Verzeihung dafür, ein Mädchen, was er ja so ein bisschen abweisend ihm gegenüber ist, aber er hat auf jeden Fall Interesse an ihr. Und dann taucht plötzlich sein alter Ego aus der Zukunft auf und warnt ihn davor, dass sobald er eine Beziehung eingeht mit diesem Mädchen, ein Unglück passiert. Und das ist die Ausgangssituation dieses Films. Was hat der Film daraus gemacht und wie hat er dir gefallen, Pascal?
Darf ich ganz kurz, bevor wir Pascal, ganz kurz storytechnisch einhaken? Es ist nicht ganz korrekt, was du gesagt hast. Niemals. Denn es geht ja darum, eigentlich findet er sie nicht interessant, denn eigentlich ist er, was ist nämlich noch stereotypischer, er ist so ein schüchterner Boy, der eben keine Freunde hat und nicht weiß, wie er sie irgendwie connected und so mit anderen. Und vor allem aber, er steht halt eigentlich auf diese typischen, ich sage jetzt mal aus heutiger Sicht Instagram-Girls sagen, die komplett einfach makellos und schön sind und total cute und so. Und die, in die er sich dann da nachher verliebt oder verlieben soll, wie auch immer, ist es nämlich eigentlich nicht. Die ist eigentlich überhaupt nicht sein Typ, sagt er, weil die selber so ein stilles Mäuschen eher ist und lieber Bücher liest, als sonst irgendwie am Handy rumzuhängen. Und darum geht's ja eben, er soll sich in sie verlieben quasi, es soll ein Unglück passieren, aber der Weg, den er einschlagen muss, ist quasi der, dass sie sich in ihn verlieben soll, aber es ist eigentlich überhaupt nicht sein Typ, das macht ihn nämlich noch mehr zur Stereotype, als es also, eigentlich schon
also
wäre.
Sein Typ, also eigentlich ist sie sein Typ. Also er weiß es vielleicht nicht. Genau, er weiß es noch nicht. Sie liest ja auch Bücher, er ja auch. Und sie haben ja eigentlich die gemeinen Interessen und passen charakterlich eigentlich auch ziemlich gut zusammen. Aber du hast recht, er ist
halt nur geblendet von dieser, er ist halt in dieser typischen Insta-Filter-Bubble drin. Er liebt halt vor allem die total bildschönen Schulschönheiten, bei denen er natürlich niemals eine Chance haben könnte. Deswegen sage ich halt, gerade diese, wie du schon richtig sagst, diese Ausgangssituation ist halt wirklich ein absolutes Anime-Klischee ja fast schon.
Ich fand's aber smart, dass seine Love Interest, die eine rothaarige, also sogar richtig quasi Instagram-Filter um sich herum hatte im realen Leben.
Das ja, das stimmt.
War sehr smart. Aber jetzt Pascal bitte.
So, jetzt Pascal bitte, entschuldige.
Alles gut, kein Problem. Erstmal um es kurz zu machen, der Film hat mir tatsächlich ziemlich gut gefallen. Ich sag mal jetzt so, ja, Teenager-Romanzen in einem sehr geerdeten Umfeld, dann wiederum aber dann doch mit einem Sci-Fi-Kniff, in diesem Fall auch einem sehr, sehr prominenten und auch sehr großen Sci-Fi-Kniff, sind ja, glaube ich, jetzt auch seit, ja, wahrscheinlich spätestens Your Name sehr on vogue und deswegen hatte ich hier am Anfang noch ein bisschen Sorge, weil es dann mich hier und da dann schon noch so ein bisschen, ja, auch jetzt einfach vorher, was ich von dem Film gesehen habe, daran erinnert hat, ob das jetzt vielleicht einfach nur so ein MeToo-Produkt ist, dass das halt nur versucht, jetzt noch nach, ich glaube, 6 Jahren mittlerweile oder 5 Jahren, auch noch mal auf den Zug aufzuspringen, da jetzt ja auch der Regisseur außer, zumindest noch kein Original-Film bisher gemacht hat. Aber hat mir tatsächlich ziemlich gut gefallen. Ich mochte halt einmal einerseits dieses Sci-Fi-Konzept. Das ist ja jetzt, ohne da zu sehr ins Detail zu gehen, bewegen wir uns hier so ein bisschen im Matrix-Inception-Bereich, hat auch so ein bisschen, hat mich auch so ein bisschen an Satoshi Kon erinnert. Der hat auch ein paar Anime, die so sehr in diese Richtung gehen, die auch teilweise da, Paprika zum Beispiel, der als quasi Vorlage zu Inception von vielen gehandelt wird. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich mochte tatsächlich die Hauptfiguren. Diese Romanze hat mich komplett abgeholt. Das habe ich jetzt auch nicht bei jedem Anime, der versucht mir irgendwie so eine Teenager-Liebe zu verkaufen. Das hat hier aber für mich sehr gut funktioniert. Ich fand ihn auch zum größten Teil sehr hübsch. Man muss sagen, der Film macht halt sehr viel mit CG. Einerseits auf einer sehr abgedrehten, zwischenzeitlich auch schon fast, fast tripartigen Ebene. Also es wird schon teilweise sehr crazy, was man alles zu sehen bekommt. Das fand ich aber durchaus originell und hat mir auch gut gefallen. Aber auch jetzt, sag ich mal, in den normalen, ganz klassischen, sehr geerdeten Vorstadtbildern, die wir da zu sehen bekommen, merkst du halt hier und da schon, dass da jetzt halt nicht mehr wirklich gezeichnet wird, sondern dass das halt alles am Computer entsteht. Und da hatte ich so ein, zwei kleine Momente, wo ich dachte so, da haben sie es jetzt für meinen Geschmack nicht ausreichend kaschiert, dass da halt jetzt kein wirklicher Zeichner mehr mittlerweile am Zeichenbrett sitzt. Das ist so ein kleiner Makel, dem ich den Film ankreiden könnte. man kann jetzt natürlich halt, der Film ist ja auch jetzt noch nicht, ich weiß gar nicht, ob der schon auf einem anderen Festival lief. Ich gehe da mal von aus, zumindest in Japan mit Sicherheit. Aber ja, entsprechend viele Menschen werden die noch nicht gesehen haben, und weil es dann halt tatsächlich so sehr in den oh krass, ein Twist und oh, noch ein Twist und da passiert hier eine Menge, kann man jetzt auf die Geschichte nicht so im Detail eingehen. Aber auch wenn es am Ende so mit, ich wurde so mit so ein paar Halbfragezeichen zurückgelassen, ich musste mir ein bisschen was zurecht interpretieren, das hat dann auch für mich irgendwo Sinn ergeben. Der Film lässt es aber trotzdem an einigen Stellen bisschen offen, finde ich. Nichtsdestotrotz, hat mir die Geschichte und einfach die Geschichte, die innerhalb dieser coolen Sci-Fi-Idee erzählt wird, hat mir super gefallen. Und ich, kann dem Film auf jeden Fall jedem, der, ja, auch so für diesen modernen Sci-Fi, Romantik, Anime, ich weiß nicht, ob das jetzt schon ein Genre ist mittlerweile, aber der auch so auf dieser Welle
mitschwimmt, ist das nicht Slice of Life? Den Film, nee.
Ja, Slice of Life, aber halt mit ganz viel abgefahrenem Kram.
Ja, es ist
kann ich empfehlen, wollte ich nur sagen.
Ist tatsächlich, ich bin ja, hab früher ein bisschen mehr Anime geguckt, heute eher weniger und guck mir dann auch nur die großen Titel an. Und natürlich muss man irgendwie, wenn man so einen Film sieht, der halt schon thematisch eben auch diese Gratwanderung zwischen Romancing und Science Fiction hat, natürlich an Your Name und Weathering With You denken. Und ich muss sagen, am Anfang habe ich auch so gedacht, das ist halt eben doch wieder dasselbe, nur eben auf einem etwas niedrigeren Niveau. Aber ich muss dir tatsächlich recht geben, obwohl die Figuren im Prinzip relativ stereotypisch sind, konnte ich auch mit denen bonden und war gespannt, was da noch passiert, und habe sehr mit den beiden sympathisiert. Und das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, und ich mochte gerade eben das, dass er eben so die ersten 30, 40 Minuten hat er sich eben die Zeit genommen, um eben diese Romantik so ein bisschen darzustellen und eben dieses Coming-of-Age-Ding, um dann aber knallhart in Science-Fiction-Bereich abzugehen und dann auch wirklich ein paar echt crazy, wie du hast schon gesagt, sehr, ja, artifizielle, sehr spezielle Bilder geliefert hat. Ich mochte gerade vor allem immer diese Farbexplosionen, also das fand ich auf jeden Fall schon recht erfrischend und schön gemacht, und das hat mir auch gefallen, muss ich sagen. Wie sah es bei dir aus, André?
Größtenteils ähnlich wie bei euch. Ich bin auch dabei, dass gerade der Grafikstil, also der Zeichenstil, Animationsstil ist sehr, sehr, sehr gut. Vor allem auch die Mischung, der nutzt ja in verschiedenen Situationen verschiedene Stile, um seine aktuelle Situation darzustellen. Ne? Je nachdem, was gerade passiert, wechselt ja auch der Animationsstil. Es gibt teilweise auch 3D-Shots und so weiter. Es gibt verschiedenste Stile, die ineinander greifen, um diese, wenn es dann gerade in der zweiten Hälfte sehr abstrakt teilweise wird, das auch einzufangen und darzustellen, das fand ich sehr, sehr gut. Fand ich wirklich, was fürs Auge auf jeden Fall, also audiovisuell generell ist der Film wirklich top. Notch, was die Story angeht insgesamt, ich fand gerade die erste Hälfte extrem stark. Es war zwar, also die Ausgangssituation, wie gesagt, ist recht klischeebehaftet. Es war auch teils sehr vorhersehbar. Der Film hält ja auch nicht zurück mit Expositionen, gerade am Anfang. Also er erklärt ja auch recht schnell das Szenario. Und dann gibt's ja in der Mitte des Films auch quasi schon den großen Twist erstmal, den ich auch wirklich gerochen habe bis sonst wohin. Ja.
Das ist der Blick auf die Uhr, der es einem schon sagt.
Ne? So ein bisschen, ja. Also er versteckt es ja auch nicht wirklich. Aber es war auch nicht schlimm. Was ich leider ein bisschen negativ fand dann, ich finde, ab dem Twist dann in der zweiten Hälfte verliert der Film leider so ein bisschen den Fokus, weil er dann sich sehr auf das Worldbuilding erstmal fokussiert und wiederum auf Erzählung und Erklärung, auf Narration, und vergisst so ein bisschen dann eigentlich die Beziehung, die am Anfang im Mittelpunkt steht. Hm. Ich finde, der verliert so ein bisschen dann eigentlich den Fokus, der verschiebt den Fokus des Films sehr. Und es war zwar trotzdem interessant und unterhaltsam, aber ich fand es ein bisschen schade. Und da haben sie so ein bisschen den Draht verloren, fand ich so. Und das schaffte er dann erst wieder im Finale umzukehren und zurückzukehren eigentlich zum Kern, zum Hauptgeschehen. Und dann, das Finale hat mir auch wieder sehr gut gefallen, dann auch mit der Auflösung. Das deswegen ist nicht ganz rund für mich. Er geht nicht ganz auf. Man merkt auch schon, ich würde dem Film ein bisschen unterstellen, dass er auch ein bisschen try hard macht. Und zwar, was Chris ja auch gesagt hat, so ein bisschen sich anzubiedern an eben an Your Name und Weathering With You und was da alles eben da war jetzt in den letzten 2, 3, 4 Jahren, was eben in Japan groß eingeschlagen ist oder weltweit eingeschlagen ist. Und er versucht sich so ein bisschen hart daran anzubiedern, an diesen Systematiken, die diese Filme bedienen. Und er macht auch so punktuell, also er ist schon, ich fand ihn schon berührend und er hat schon echt schöne und auch traurige Szenen, aber in manchen davon war, hat das mir so ein bisschen extrem versucht durchzudrücken auf diese Gefühlsebene, obwohl sie gar nicht so krass da war, wie er vielleicht wollte. Also von daher, ein bisschen was zu meckern habe ich, also ganz rund fand ich ihn nicht, aber trotzdem finde ich ihn empfehlenswert. Ich würde trotzdem eine Empfehlung aussprechen, auf jeden Fall. Gerade wenn man die besagten, jetzt oft benannten Filme mag, dann kann man den auf jeden Fall mitnehmen. Und ja, wäre was für ein bisschen Romance und diese Romance-Comedy mit einigen Klischees im Anime über hat, aber dann eben auch hier mit einer sehr schrillen Sci-Fi-Action-Komponente oben on top. Der ist da echt gut bedient eigentlich.
Was hast du ihm gegeben?
Was ich noch...
Achso. Ja.
Entschuldigung?
Sorry, André, was hast du ihm gegeben? Wie viele Sterne?
Achso, 3,5.
Du, Pascal?
Okay. Ich habe ihm jetzt tatsächlich 4 gegeben. Ja. Nee, was ich noch sagen wollte, was ich ganz charmant finde, sind halt auch immer so diese ganz, ganz vielen kleinen visuellen Anspielungen im Hintergrund, die er dann tatsächlich noch ganz gut verpackt, die alle sich so ein bisschen auf dieses, ohne es jetzt zu spoilen, aber so auf dieses obergeordnete, ja, Matrix-eske Thema halt so ein bisschen bezieht. Zum Beispiel, ich glaube auch diese Farbexplosion, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich könnte es mir vorstellen und ich fände es mega witzig. Die Farben, das sind halt in meinem Kopf zumindest genau die Farben von diesem alten Windows-Defragmentier-Symbol. Ja. Es kann komplett an den Haaren herbeigezogen sein, dass sich das irgendwie darauf bezieht, aber ich fände es irgendwie witzig. Und ja, halt der Name des Films, halt so Hello World, auch das erste Computerprogramm eines jeden Entwicklers, ist mir auch erst viel zu spät aufgefallen, dass das ja, sehr wahrscheinlich der Grund ist, warum der Film so heißt.
Ja, vermutlich. Er spielt ja auch schon sehr mit diesem virtuelle Welt und hast du nicht genau gesehen? Ja, das wird schon passen.
Ja, ich habe ihm auch 2,5 gegeben. Dann haben wir The Man Standing Next im Angebot. Das ist ein koreanischer Polit-Thriller. Ich würde sagen, ein ziemlich verrauchter in Alkohol getränkter Retro-Thriller von Woo Min-ho, der zuletzt unter anderem Inside Man und The Drug King gedreht hat, die beide sehr durchaus empfehlenswert sind. Retro-Thriller deshalb, weil er eben ein bisschen in die Zeit zurückreist und das aber auch so auf klassische Art und Weise macht. Also ich hätte, wenn man den Film eben nach Amerika verlegen würde, gut, der Film ist nach Amerika verlegt zum größten Teil, aber ich meine, wenn es ein Hollywood-Film wäre, dann würden wahrscheinlich Robert Redford und Dustin Hoffman hätten wahrscheinlich die Hauptrollen gespielt in diesem Film, wo viel geredet wird, wo es wirklich sehr viele Dialoge gibt, ein Film, der sehr viel Geduld erfordert, und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir da ging, André, ich hatte tatsächlich meine Schwierigkeiten, weil ich mit den damaligen politischen Umständen in Südkorea wirklich nicht vertraut war. Und all diese Personen, die dort auftauchen, gerade auch zu Beginn, die auch teilweise eben, ja, ein bisschen holprig eingeführt werden, da hatte ich echt Probleme mit. Das hat sich dann im weiteren Verlauf ein bisschen gelockert und ich konnte dann so ein bisschen einordnen, wer hier auf welcher Seite spielt. Und dann hat das für mich auch so ein bisschen an Spannung gewonnen, aber so richtig nervenzerreißend fand ich das Ganze nicht. Also ich war interessiert, aber es hat mich emotional jetzt nicht wirklich abgeholt. Also ich würde also sagen, als Geschichtsstunde hat das getaugt. Und auch die Schauspieler, das sind ja auch in Korea auch wirklich große Stars, die Byung-hoon, Lee Sung-min und Kwak Dong-won, der ist super besetzt, super gespielt, sieht auch wirklich gut aus. Aber mein Herz hat er nicht erreicht. Wie sah das bei dir aus?
Gehe ich eigentlich komplett mit. Ging mir genauso. Ich finde, der Film ist, wie du sagst, sehr interessant. Er ist ein bisschen, als ob man Wikipedia-Artikel liest, die größte Zeit über. Es wird halt sehr viel eben durch die Dialoge Geschichtsstunde betrieben. So, es geht ja um das Attentat auf den damaligen südkoreanischen Präsidenten. Wer ist er? Park, ne? Genau.
Ja.
Und ja, es ist halt wirklich, wie du sagst, es ist halt, man braucht Geduld. Der Film ist sehr langsam, erzählt diese 40 Tage vor dem Attentat, Stück für Stück eben bis dann hin zum besagten Attentat hin, und erlebst halt, wie das Umfeld das alles aufgezogen hat, wie wer da mit wem Machenschaften eben hatte, wer die Absprachen getroffen hat, wodurch das überhaupt ausgelöst wurde, eben mit dem, wie du sagst, mit dem Wechsel auch in Amerika, teilweise spielt er dann auch, und du hast dann teilweise auch Englisch und Koreanisch ja auch im Film gemischt, hier in den Dialogen. Und es ist alles wirklich spannend anzuschauen, und die, wie gesagt, so als True-Crime-Fall fand ich das spannend. Der Film selbst ist aber eben nicht spannend. Er erzählt das halt sehr nüchtern, was passt. Also er schlachtet das Ganze ja auch nicht aus und macht es nicht irgendwie zu so einem Actionfest, nur mit einem historischen Hintergrund, sondern er ist wirklich ein historischer Film. Und erst wirklich das Finale war dann überraschend auch hart, und gibt's halt so einen kurzen dann Gewalteruption. Wenn es dann auch wirklich zu diesem Attentat dann selbst kommt überhaupt. Und das ist dann auch der einzige spannende oder emotional packende Moment des Films, dann, wo es auch wirklich kurz dann das Adrenalin hochgeht und dann wirklich was passiert. Und der Rest des Films ist halt wirklich Exposition und ja, eine Geschichtsstunde eben. Und wie gesagt, ich fand ihn interessant, aber er hat mich jetzt auch nicht wirklich gepackt oder so. Und das ist halt, wie du sagst, es ist alles auf sehr hohem Niveau, es ist gut geschossen, tolle Bilder, gut gespielt, alles in Ordnung. Aber er hat mich halt nicht wirklich unterhalten, sag ich mal. Man konnte ihn sich ja einmal gut angucken, und jetzt weiß ich auch eben, geschichtlich habe ich was gelernt dabei.
Ja, das ist ja auch mal nützlich.
Ist ja auch mal nützlich, wobei sie ja auch sagen, ne, es wurden manche Events abgeändert, also manche Dinge wurden leicht verändert, um den Filmflow zu erhalten quasi, aber die Grundprämisse so ist schon basiert auf den Fakten eben und auf dem realen Ereignis damals. Und ja, wie gesagt, konnte man einmal gucken. Ich habe jetzt noch nicht gerankt, aber ich denke ihm, ich habe vorhin erst geguckt heute Nachmittag, ich denke, ich werde ihm eine 3 geben, so, weil er ist schon an sich ein guter Film, aber für mehr als eine 3 war ich nicht entertained genug.
Ja, das ging mir ganz genauso. Ich habe dem auch 3 gegeben. Ich wollte noch ganz anmerken, Weathering with You, sage ich schon. Hello World erscheint im Oktober übrigens bei Kase, und The Band Standing Next kommt tatsächlich schon in 3 Wochen am 14.8. unter dem Titel Das Attentat bei Cape Light raus. Ein Film, der, ja, da bin ich jetzt mal gespannt, wie wir da auf welches Ergebnis wir da kommen. Der nächste Film ist The Other Lamp von der polnischen Regisseurin Małgorzata Zumowska. Ein Film, der, ja, sag ich mal, so ein Jahr nach Midsommar, ja, vielleicht ein Jahr zu spät kommt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob welchen Einfluss Midsommar jetzt auf meine Einschätzung zu The Other Lamp hatte oder auf welchen Einfluss es auf deine Einschätzung hatte, André, aber ich fahre mal kurz aus. Also es geht in dem Film um Sila. Das ist ein junges Mädchen im Teenageralter, und die ist quasi ihr ganzes Leben lang schon in einer Art Sekte, die im Wald haust, mehr oder weniger. Das ist eine Sekte, die fast nur aus Frauen besteht und die einen Anführer hat, also einen Mann, den man Shepherd nennt. Und der ist so die Kontrollfigur, die Messias-Figur, die dort das Ganze zusammenhält, dort diese Kommune im Wald. Aber Sila ist so ein bisschen anders. Die will das Ganze irgendwie nicht mit sich machen lassen, denkt ein bisschen nach, hat ein paar Visionen und auch ein paar albtraumhafte Visionen, verstörende Visionen, und will aus der ganzen Sache so ein bisschen ausbrechen. Auch der Film ist, muss ich sagen, sehr, sehr langsam, also deutlich langsamer noch als The Man Standing Next. Der ist auch schwer zu greifen, fand ich. Also die Geschichte ist jetzt nicht sonderlich komplex. Das sind halt die üblichen religiösen Geschichten, die man so in so einem Filmgewand irgendwie wiederfindet. Das hat man auch alles schon öfter gesehen. Aber er erzählt das halt unglaublich langsam, aber auch mit wenig Dialog, fand ich tatsächlich. Aber er hat eine Stärke, und das sind die wirklich herausragenden visuellen Fähigkeiten. Also teilweise die Close-Up-Aufnahmen, die sind unfassbar gut. Die Waldaufnahmen, die Gebirgslandschaften, Wasserfälle, und selbst wenn er nur banale Schafe filmt, das ist so unfassbar gut gefilmt. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und auch die Besetzung ist richtig großartig, vor allem die Hauptdarstellerin Raffi Cassidy ist richtig gut und empfiehlt sich für größere Aufgaben. Aber inhaltlich, also abgesehen von den audiovisuellen Fähigkeiten, inhaltlich dürfte das wohl für die meisten Leute so ein Publikumsspalter wie The Witch sein, glaube ich, so ein bisschen. Also wirklich die Hälfte der Leute sagt yay, die andere Hälfte sagt nay. Das wird die Zuschauer hin und her reißen. Ich bin mir auch immer noch nicht ganz sicher, weil bei all diesen fantastischen Bildern ist halt die Story für mich immer so ein bisschen so auf der Spur geblieben. Ich glaube vielleicht, dass der Film seine wahre Wirkung vielleicht erst beim zweiten Mal für mich so richtig entschlüsseln kann. Wie sieht's da bei dir aus, André? Du hast ihn ja auch gesehen.
Ich finde es interessant, dass du den mit Midsommar vergleichst. Den Vergleich habe ich jetzt eher nicht angestellt.
Nicht als Film, nur als Sektenfilm.
Ich weiß, aber auch als das. Ich habe den eher so mit Charlie Sess und so verglichen. Also eher so Manson in die Richtung und so weiter. Mhm. Weil es ist ja hier, es gibt ja keine übernatürliche Komponente und so, das kann man ja auch direkt sagen. Es ist ja wirklich, es ist ein Sekten-Thriller und oder ein Sektendrama. Und ja, er ist ja Shepherd, ne, also quasi der Hirte, und die Mädels sind seine Schafe quasi, und es geht ja darum, dass die es sind einmal seine Frauen und dann quasi die Kinder der Frauen, ne, seine Frauen, mit denen er eben auch sexuellen Kontakt hat, die tragen immer rot und die Kinder blau. Und es geht dann so, ja, um so Generationswechsel auch innerhalb dieser Sekte und so weiter. Wie du halt sagst, sie stellt sich also dagegen und ja, führt halt des Nachts meistens eben Gespräche mit anderen Frauen der Kommune und lässt sich halt oder versucht halt so ein bisschen zu ergründen, was es eigentlich soll und wo denn das ganze Sinn steht dahinter, und hinterfragt das ja, wie gesagt, eben. Und ja, wie du sagst, der Film ist, die Cinematografie ist der Wahnsinn, der sieht wirklich richtig gut aus. Ganz, ganz tolle Shots da eben in den Wäldern und so weiter. Das ist alles vom Feinsten, aber auch mich hat der halt von der Geschichte her nicht abgeholt. Beziehungsweise die Geschichte hätte ja viel geboten, du kannst ja alles draus machen, aber der verliert sich so in seiner Langsamkeit. Der ist ja auch so langsam, also er ist fast ein bisschen wie The Man Standing Next vom Tempo her und eigentlich auch vom Ablauf, denn auch hier in The Otherland passiert eigentlich die ganze Zeit gar nichts bis zum Ende, und das Ende ist dann eine riesige Eruption auch nochmal hier. Das war auch das Einzige wirklich, wo ich dann auch mal kurz gefesselt war und was dann auch spannend war oder was Richtiges passiert ist, sage ich mal. Also man muss schon Lust haben, auch so richtig Slow Burn auf sich da in diese Atmosphäre, diese Abgeschiedenheit da einzulassen. Dann kann der funktionieren. Ich fand den wirklich im größten Strecken auch leider wirklich langweilig. Ich weiß nicht, ob er beim zweiten Mal vielleicht besser funktioniert, vielleicht hast du recht, kann ich noch nicht sagen. Ich habe aber auch leider, und das ist auch mal so ein Problem, aber wenn ich einen Film schaue, ich habe leider überhaupt keine Ambition, den nochmal zu gucken. Das ist eigentlich schon was Schlechtes irgendwie. Ja. Also für mich hätte der, wie gesagt, dann empfehle ich lieber einen Charlie Sess oder so, der aus diesem Sektending, der mehr Hintergründe zeigt, mir zeigt, wie das funktioniert, auch mehr auf einer psychologischen Ebene, weil auch du lernst auch hier bei Otherland nicht so richtig, wie er die Frauen auch so bei sich behält. Also es bleibt immer so ein bisschen, ich finde, er auch als Shepherd bleibt so ein bisschen durchsichtig. Also die Frauen erzählen ja mehr untereinander, aber ja, die einen sind halt total verblendet und leben da ja drin, gehen da auf drin und kennen nichts anderes. Und so richtig erfährt man auch nicht so richtig, wie das überhaupt entstanden ist. Und ja, es war mir ein bisschen wenig Fleisch dran im Ganzen. Er geht sich dann einfach schon seinen Bildern, aber auch eben dieser Langsamkeit. Und für mich hatte das eher, wie gesagt, er stirbt so auf halbem Wege weg irgendwie. Also er kommt gar nicht, er kriecht so zum Ende hin. Dann kommt wirklich das, wie gesagt, wie ich fand, dann doch gelungene Ende, wo auch wirklich da mal Spannung im Raum ist und auch so ein kleiner Schock im Raum ist, und dann ist aber auch schon wieder vorbei. Also von daher, ich habe dem jetzt 2,5 gegeben. So, er hat seine Qualitäten, und ich habe auch schon viele Stimmen gelesen, die den sehr abfeiern. Also es gibt sicherlich Abnehmer für den Film, gar keine Frage. Also wer Lust auf wirklich so auf richtig slow hat und langsam und getragen und sich eher so in was zu verlieren, kann das funktionieren. Ich fand ihn leider insgesamt zu fade.
Ja, also im Prinzip sind wir da auf jeden Fall einer Meinung. Ich habe mich, glaube ich, da so ein bisschen einfach zu extrem noch von eben diesen beeindruckenden Bildern leiten lassen. Deswegen bin ich bei 3 von 5 gelandet. Aber ich finde die nach wie vor so interessant, irgendwie aufgrund seiner Thematik, die zwar jetzt nicht neu ist, aber doch auch noch nicht so extrem oft behandelt wurde, immer noch so interessant, dass ich den eingeschränkt empfehlen würde auf jeden Fall. Also man sollte ihn auf jeden Fall aufgrund der Bilder gesehen haben. Also die sind wirklich beeindruckend und gehören für mich zum Besten, was man bisher, auch wenn es nicht so viel ist, was man dieses Jahr sehen konnte, aber da gehört es zumindest desbezüglich zum Besten. Der Film, der hat, glaube ich, tatsächlich bei uns noch keinen Verleih, zumindest noch nicht keinen bekannten Verleih gefunden, wurde zumindest nicht veröffentlicht. Wer aber absolut nicht warten kann, den Film zu sehen, vor 2 Wochen ist in den USA eine Region-gecodete Blu-ray erschienen.
Es gibt halt es gibt so ein deutsches Indie-Label, die bringen bisher alle Filme von der Regisseurin raus. Ist eher so ein Arthouse-Label, vielleicht holen die sich den dann auch oder so, mal gucken.
Das macht Sinn, ja. Jetzt mal ein bisschen Fun-Splatter in die Runde. Der Untertitel dieses Films ist Facelifts, Boob Jobs and Zombies. Ist ein belgischer Film von Lars Damoso und hört auf den Namen Yummy. Kommt am 23.10. auf Blu-ray raus von der Busch Mediengruppe. Und ja, Belgien ist jetzt ja nicht unbedingt bekannt als das große Horrorproduktionsmecker, aber ab und zu liefern die ja schon ordentlich ab und wenn, dann halt auch richtig hart und saftig. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an Raw oder an Cup, richtig gute Filme. Und Yummy ist der nächste, neueste Horror-Hit und ist ein waschechter Zombie-Splatter-Film, der gar nicht so gut ist, Pascal.
Mhm. Ja, das kann ich auch schon mal so unterschreiben. Ja, ich kann noch mal kurz ein bisschen was zur Geschichte erzählen, die jetzt auch wirklich nicht, großartig wichtig ist. Aber nichtsdestotrotz spielt der Film denn ja tatsächlich in Russland, so wie ich es verstanden habe. Und zwar in einer russischen Schönheitsklinik, wo sich unsere Protagonistin...
War es Russland?
War das Russland oder war es einfach nur Osteuropa?
Ich glaube, es war einfach Osteuropa. Also ich glaube, ja. Russland war es nicht. Ich glaube, es war eher irgendwie was im Balkangebiet, glaube ich.
Ja, okay, ich habe noch mal eben, also die Kurzbeschreibung des Films nennt es auch Eastern Europe, okay. sagen wir mal irgendwo, in Osteuropa in einer Schönheitsklinik, wo sich die Protagonistin ihre Brüste verkleinern lassen möchte und im Gepäck hat sie noch ihren, ja, etwas, sehr klischeebehafteten so Waschlappen-Boyfriend, zumindest soll er so dieses Trope einnehmen und ihre Mutter, die auch ein paar Operationen an ihrem Körper zwecks mehr Schönheit machen lassen möchte. Und in dieser Schönheitsklinik kommt es dann zur waschechten Zombie-Apokalypse, zumindest beginnt es dort. Und der Grund dafür ist egal, das ist ziemlich hanebüchen, es ist halt, ich glaube, der Chefarzt hat in Anführungszeichen guten Grund etwas getestet oder aus einem, sagen wir mal, er wollte nichts Böses, aber dieser Virus ist entstanden. Keine Ahnung, vielleicht könnt ihr das gleich auch noch besser erklären, ist aber auch irgendwie, glaube ich, scheißegal. Auf jeden Fall entdeckt der Freund von der Protagonistin dann Patient Zero, befreit diese Frau und dann geht es auch schon los. Also quasi noch bevor die Operation, die Brüste verkleinern hätte sollen, stattfinden konnte, übernehmen die Zombies die Schönheitsklinik und dann wird eifrig gesplattert. Es wird mit, werden Geschmacklosigkeiten geboten ohne Ende. Ich glaube, die eine, die da jedem dann wahrscheinlich am ehesten im Kopf bleibt, ist die invertierte Fettabsaugung, die halt erst das Fett absaugt und dann wieder reinsaugt bis zur Explosion. Oder, vielleicht meintest du auch die, Chris, ist der erst verbrannte, dann eingefrorene Penis von einem bekannten Belgier, der da auch hingeht, der dann wiederum, abfällt. Ah, die Spitze fällt ab, genau.
So ja, war's. Es ist schon eine sehr, sehr absurde Szene, die tatsächlich, also aha, ich bin ja eigentlich nicht, also dieses wisst ihr ja alle, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, so Fun-Splatter-Ding ist ja eigentlich nicht so meins, obwohl ich sagen muss, seitdem ich mit Herrn Hacker letztes Mal den Peter Jackson-Film geguckt habe, dessen Name mir Braindead, gesehen habe, bin ich jetzt doch Fan mittlerweile dieses Subgenres, aber generell ja eigentlich nicht so. Und da ist diese Szene natürlich genau das größte Übel für mich, was es gibt. Aber ich muss sagen, ich habe doch irgendwie gelacht bei der ganzen Sache, weil der Film hat mir generell einfach nicht so gut gefallen und da hat mich das irgendwie ein bisschen zum Lachen gebracht und das fand ich ganz nett. Der ist ja auch, sag ich mal, bei dem, was man sieht, und das ist halt eine der wenigen Szenen, wo man halt wirklich auch nicht nur das Endresultat einer blutigen Sache sieht, sondern halt auch, wie es entstanden ist. Und deswegen fand ich das eigentlich schon ganz nett. Aber generell muss ich sagen, habe ich eher das Gefühl gehabt, dass der Film so ein bisschen aufs Bremspedal statt aufs Gaspedal drückt und irgendwie nicht über so eine gewisse Grenze hinaus will. Klar, diese eine Szene oder auch das mit dem Fett absaugen, okay. Aber irgendwie war der mir nicht anarchisch genug. Ich weiß nicht genau. Also irgendwie, der pfeift so auf Etikette und so, aber irgendwie war mir der nicht drüber genug. Da hat mir irgendwas gefehlt, wo ich sagen würde, okay, das ist nicht just another Zombie-Flick. So irgendwie, weiß ich nicht. Ja. Wie siehst du diesen Punkt? Hast du da irgendwas Besonderes gesehen, André?
Nö, das nicht. Also er macht jetzt nichts wirklich neu. Also ich fand's sympathisch, dass er quasi das Setting der Schönheitschirurgie auch wirklich als Splatter-Komponente nutzt und eben Dinge tut, die so einer Schönheitschirurgie entspringen oder was man da eben so tut. Ne? Also das Environment wurde gut genutzt, sag ich mal. Das fand ich gut, dass sie da nicht einfach halt nur rumgeschnetzelt haben ohne so einen Verstand, sondern zumindest sich dann an diesem an dem Ort gelabt haben. Ansonsten macht er halt schon das Zombie ABC rauf und runter, ne? Ich muss trotzdem sagen, ich hatte, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß als ihr scheinbar mit dem Film, weil ich war trotzdem irgendwie die ganze Zeit schon unterhalten irgendwie. Also A, fand ich die Charaktere alle irgendwie die sind nicht alle cool, es gibt auch solchen Arschlochcharakter, aber die hatten alle irgendwie was. Ich fand die alle irgendwie interessant. Zumindest so interessant, dass es mir nicht egal war, wann sie gefressen werden. Der Trottelfreund, sag ich mal, der hat ja dann zumindest auch noch so seine Glanzmomente und ist ja noch wichtig dann. Und da konnte ich irgendwie dranbleiben. Ich fand, es gab einige sehr gute, handgemachte Practical Effects. So auch da dieser eine Zombie, der so auf dem Boden rumkriecht, so ohne Unterleib, der war sehr gut gemacht. Auf der anderen Seite nutzt er dann in manchen Szenen wieder CGI-Blut, was ich total grausam fand, weil das hätte er gar nicht gebraucht. Das hat es dann wieder ein bisschen abgewertet so in Sachen Splatter. Aber ich fand, diese Mischung hat irgendwie gut gepasst, weil er hat immer kurzen Gang rausgenommen, wenn es zu viel wurde, hat dann aber auch wirklich irgendwie dann doch spannende, interessante, witzige Dialoge oder Ideen irgendwie gehabt. Und ich fand dieses Katz-und-Maus-Spiel da erstmal in dieser Chirurgie irgendwie ganz, ganz unterhaltsam. Er ist sich auch nicht stehen geblieben. Er ist echt ziemlich flott unterwegs. Er startet ja auch echt schnell ohne zu großes Vorspiel. Und erst dann so gegen Ende im letzten Drittel fängt er dann nochmal an, sogar fast schon dramatische Züge anzunehmen und dann ja nochmal so einen menschlichen Abgrund-Twist da reinzubringen, abseits von den Zombies. Und ja, weiß nicht, also mich hat der Film irgendwie unterhalten. Also er ist nicht gut, so, gar keine Frage. Das ist kein guter Film. Und das ist auch kein innovativer Zombie-Film oder so. Und es ist auch nichts irgendwie, dass das Genre jetzt nie gesehen, noch nicht gesehen hat. Aber ich fand ihn einfach, irgendwie macht er Spaß. Und ich glaube auch gerade auf dem Festival, also ich habe ihn jetzt zu Hause als Screener halt gesehen, das Filmfest hat uns ja ein paar von den Filmen geschickt, weil wir nicht alles geschafft haben, auch jetzt wegen Corona und so, auf dem Filmfest zu gucken. Und ich glaube aber im Saal, so mit einem gut gefüllten Partysaal auf dem Filmfest, hat er, glaube ich, schon gut Spaß gemacht, glaube ich. Und ich hatte auch trotzdem zu Hause auf dem Sofa irgendwie meine gute Zeit damit irgendwie, weil er auch nicht so lang dauert und den konnte man schon weggucken. Mhm. Ist es ein guter Film? So, nein. Es ist ein okayer, solider Zombie-Film mit ein paar netten Ideen und nettem Splatter und ein paar guten Gags, über die ich lachen konnte. Ja.
Ja.
Ich habe, was du halt gesagt hast, dass am Ende auch diese dramatischen Züge annimmt. Ich hatte eigentlich auch, also jetzt, ich fand ihn jetzt nicht über alle Maßen lustig, wenn man jetzt sagt, das ist irgendwie, also der Film möchte eigentlich eine Zombie-Komödie sein, dann ist das vielleicht auch einfach nicht, naja, ich fand ihn schon stellenweise lustig, aber es war halt eher so ein trockener Humor. Es war jetzt nicht so, es war kein Shaun of the Dead
oder irgendwas. Nee, ist kein Shaun, nee, das stimmt, ja.
Es ist eher auf so einer trockenen Ebene, was ich auch schon durchaus mag und okay finde. Aber tatsächlich hat er dann auch für mich halt so im letzten Drittel nachgelassen, weil ich dann, das fand ich dann wieder so ein bisschen antiklimatisch. Und besonders das Finale hat mich dann sogar eher richtig abgenervt, ja. Weil ich finde, der Film hat am Anfang zu wenig ernsthafte Zombie-Intensität und war halt dann da wirklich auf so einer charmanten, ja, so Spaßebene unterhaltsam. Das konnte ich auch voll, da bin ich auch voll mitgegangen. Aber sobald es dann versucht, am Ende wirklich noch ein bisschen Drama anzuziehen, da hat er mich so ein bisschen verloren. Da mochte ich ihn dann auch tatsächlich nicht mehr. Weil da wäre es mir lieber gewesen, wenn er dann den Comedy-Weg und mir so den Fansblätter-Weg komplett durchgegangen wäre und gesagt hätte, okay, wir machen jetzt noch so ein richtig quatschiges, albernes Ende. Aber das, da hatte ich so am ehesten noch meine Probleme mit.
Ja, verstehe ich aber, ja.
prinzipiell fand ich ihn auch so, diesen ganzen, ich würde sagen, so die ersten 60 Minuten, da, die haben mich auch noch unterhalten. Da würde ich dir auch bei deinem Fazit komplett zustimmen.
Bin ich im Endeffekt auch bei euch, noch einen Tick mehr bei Pascal. Also ich fand den Anfang durchaus auch nett. Also der hat mich durchaus unterhalten und da dachte ich, okay, das kann was werden. Das ist eigentlich genau das, was ich erwartet habe nach dem Trailer und nach der Plotbeschreibung. Aber ich finde halt, dass der in der zweiten Hälfte selbst halt für einen Zombie-Film irgendwie so unoriginell ist und mich auch dieser dramatische Part dann überhaupt nicht mehr gekickt hat, wie eben auch bei Pascal. Also dieser komplette Showdown, der hat mich komplett verloren. Das war mir irgendwie auch zu blöd teilweise. Dann der Punkt, dass da teilweise eben CGI-Effekte bei sind, unnötig, finde ich. Und dieser Schauplatz, der im Prinzip sehr erfrischend ist mit der Schönheitsklinik, auch sehr unverbraucht, der ist dann aber halt doch irgendwie wieder nur geführt Lagerhalle an Lagerhalle irgendwie gesetzt so. Da ist dann auch keine Abwechslung mehr wirklich drin. Und ja, aber er kriegt einen Punkt dafür, dass er als europäischer Film, also normalerweise macht er ja wirklich nur diese amerikanischen Filme, eben meistens Torture-Porn-Filme, die sagen die bösen Osteuropäer, aber das ist ein Film aus Belgien macht, smart, muss ich sagen, smart, sehr smart. Ja, also ich hatte erwartet, dass es so ein Festival-Hit wird wie irgendwie The Furies, der mir ja beim letzten Mal richtig, richtig gut gefallen hat, aber das war er dann irgendwie dann doch nicht. Also ich bin jetzt bei 2 von 5, ich weiß nicht, wo seid ihr gelandet?
Bei 2,5.
Bei 3.
Naja. Uneinigkeit ist auch mal eine Einigkeit bei uns. ein Film, bei dem wir uns, glaube ich, alle einig sind. Achso, hatte ich schon erwähnt. 23.10. Der kommt ja mir ins Heimkino. Ein Film, bei dem wir uns, glaube ich, alle einig sind, den hatte ich damals auch schon mal vorgestellt in unseren Quarantänetagebüchern, ist der Film von My Friend Dahmer-Regisseur Mark Myers, We Summon the Darkness, der am 28.8. von Splendid fürs Heimkino erscheint. Ein Film, der, das hatten wir auch jetzt in den letzten Jahren schon ein bisschen häufiger, der so ein bisschen diese Gothic- und Heavy-Metal-Schiene so ein bisschen mitnehmen will in den Horrorbereich, so ein bisschen hier Pommesgabel und Satan und so weiter. Und da gab es durchaus ein paar nette Filme auch, die das ganz gut gemacht haben. We Summon the Darkness gehört für mich tatsächlich nicht dazu. Der erzählt ja so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wann spielt denn der nochmal? Könnt ihr mir das kurz sagen?
70er? Ende 70er, oder?
Ja, ich glaube auch. Mir war auch so, als wären es die 70er. Und der spielt im Mittleren Westen und das sind drei Mädels, die einen Roadtrip machen zu einem Heavy-Metal-Konzert und dort drei junge, aufstrebende Musiker kennenlernen, die dort auch unterwegs sind und sich mit ihnen anfreunden und dann nach Hause fahren zum Anwesen von einem der Mädchen und dort eine Aftershow-Party quasi machen. Und was ursprünglich eine lustige Party werden sollte, wird dann tödlicher und brutaler Ernst. Ja, nur davon sieht der Zuschauer dann am Ende nicht viel. Irgendwie seltsam. Ich fand den Trailer gut, ich fand das Poster gut. Die Besetzung, also ich glaube, jeder, der die Besetzung gesehen hat, wie formuliere ich das jetzt, André? Weißt du, worauf ich hinaus will wahrscheinlich?
Nein.
Alessandra Daddario spielt mit. Und das wollte ich damit sagen. Und ich kenne viele Leute, die sie toll finden. Und deswegen war der Film für mich zumindest auf dem Blatt Papier sehr vielversprechend. Zumal ja auch ein talentierter, aufstrebender Regisseur dahinter steckt. Aber ich finde, der Film macht eigentlich alles falsch, was er falsch machen kann. Also er verschenkt sein 80s-Setting. 80s war es übrigens, nicht 70er.
Wollte ich gerade korrigieren, ich habe Quatsch erzählt. So Ende 80er.
Ja, 70er wäre jetzt auch so, da war ja Heavy Metal. Gut, hätten sie vielleicht Black Sabbath gesehen, aber ich glaube, da gab es noch keine so Festivals. So.
Na Quatsch.
Ja, das 80er-Setting verschenkt er, das Heavy Metal-Setting verschenkt er irgendwie nach 20 Minuten komplett. Und auch dieses Potenzial, was dieses Boys versus Girls so ein bisschen mit sich bringen könnte, verschenkt er auch. Und am Endeffekt, du hast ja dieses geile Setting hier, Heavy Metal Festival, da kannst du so viel draus machen und am Ende wird's halt ein Kammerspiel in einem langweiligen Haus, ohne wirkliche Gewaltspitzen mit durch die Bank nervigen Charakteren und seltsamen Twists, die alle nicht so richtig passen und ich war gnadenlos enttäuscht. Wie ging's euch dabei? Vielleicht André erstmal.
Ich hab den nicht gesehen.
Vielleicht Pascal erstmal.
Ja, ich war auch tatsächlich sehr enttäuscht. Du hast es gerade eben auch gesagt, der verschenkt sein Heavy Metal Setting. Aber halt auch noch mal so, also ich finde, da hat mich der Film schon, ja, was heißt beleidigt, aber da hat mich da richtig aktiv geärgert, weil er erst einmal eröffnet er halt damit, okay, cool, wir haben drei Mädels so als, ja, unsere Hauptfiguren, die offensichtlich deep into Heavy Metal sind und Bock haben, auf dieses Konzert zu gehen. Und dann erstmal ist halt das Konzert nicht geil gefilmt, so. Das ist halt echt ein bisschen traurig.
Ja.
Da kommt halt so gar nichts rüber. Also das ist schon, ja, da hat der Film nicht viel seines Budgets rein investiert. Und dann, ja, ich will jetzt ja auch nicht irgendwie den krassen Twist irgendwie vorwegnehmen, aber ich sag mal so, die Mädels mögen vielleicht gar nicht so sehr Heavy Metal, wie sie behaupten. und im Gegenteil, die finden das sogar richtig blöd. Und das hat mir auch so richtig so, denke ich so, ja geil. Und dann wechselt auch tatsächlich so ab der zweiten Hälfte des Films der Soundtrack. Und ich mag ja auch 80s Pop und so. Ich finde ja auch Stranger Things und alles, der Soundtrack, da die Stücke, die halt aus den 80ern gepickt werden, das finde ich ja alles cool. Aber das ist ja halt, wenn ich das Cover sehe, wenn ich die Bilder sehe, dann will ich ja halt dann doch irgendwie, keine Ahnung, hätte ich auch gern einen Metal-Soundtrack oder halt mehr, was so ein bisschen dann, ja, daraus schöpft, was es halt mal machen könnte, was andere Filme, wie du gesagt hast, ja auch schon in den letzten Jahren eigentlich ganz gut gemacht haben. Deswegen, ja, auf der Ebene komplett enttäuschend. Und dann als Horrorfilm in diesem Kammerspiel, da passiert halt auch nicht viel. Da sind halt die, ja, die Schauspieler, die jetzt dann sich dann auch irgendwie Mühe geben, da ein bisschen Leben reinzubringen, das Beste bei. Und das hat das so ganz knapp für mich noch erträglich gemacht. Aber empfehlen kann ich den Film nicht mehr. Ich fand, das war schon eine Enttäuschung. Und ich meine, wer aufs Casting guckt, ist ja auch noch. Also ich weiß nicht, wie viel Budget für so eine kleine Rolle ein Johnny Knoxville bekommt. Aber wenn es viel war, dann hätte das der Film lieber an andere Stelle wieder investieren sollen, weil das war erstmal ein egaler Auftritt.
Ja, es sah mir so ein bisschen nach Gefallensauftritt aus.
Ja, ich hoffe mal, das war's, weil es war jetzt ja auch nicht schlimm. Aber ich hoffe, da hat niemand viel Geld für ausgegeben, weil das hätte der Film an anderen Stellen besser benötigen können. Ja, ich habe dem 2 Sterne gegeben, aber halt auch, ja, knappe 2 Sterne.
Gnädig, ich bin sogar auf 1,5 gegangen, also weil der halt überhaupt kein bisschen Potenzial ausschöpft. Der ist handwerklich noch gerade so in Ordnung, so dass man nicht sagen kann, der sieht jetzt super billig aus oder so. Aber das ist halt dann umso trauriger, dass es halt zu mehr nicht gereicht hat, weil er im Prinzip alle Zutaten geliefert bekommt. Und keine davon ausspielt. Also das war echt von den Teilen des Programms, die ich jetzt gesehen habe, die größte Enttäuschung. Sogar mit einem gewissen Abstand, würde ich fast sagen.
Das tut mir auch richtig leid halt, weil ich gerade auch
mich,
den,
ne? Ja,
ja für auch. Euch, dass ihr den gucken musstet. Aber mir tut's halt vor allem leid, weil beziehungsweise ich bin da echt schockiert, weil der My Friend Dahmer halt wirklich so gut war damals. Der übrigens bis heute keinen deutschen Release hat.
Vielleicht kann der Regisseur gar nicht so viel dafür. Das weiß man natürlich bei solchen Produktionen immer nicht, wie viel da jetzt der Einfluss auf ihn war, weil das Drehbuch hat er, glaube ich, nicht geschrieben. Ja.
Aber, ja, aber
das war seine Entscheidung, das zu übernehmen, ja.
Deswegen an der Stelle auch nochmal große Empfehlung an für My Friend Dahmer. Gibt's halt in UK sonst auf Blu-ray mit englischem Ton natürlich, nicht deutschem. Aber ja, wer da Bock drauf hat eine Origin vom Serienkiller, der fand ich wirklich sehr, sehr gut. Absolut empfehlenswert. Und ja, wie gesagt, bis heute noch kein deutscher Release geplant, hat sich noch niemand die Rechte gesichert.
Ja, aber wir haben ja die Möglichkeit, uns das liefern zu lassen, von daher. Ihr beide habt euch den neuen Film von Justin Kersel angesehen, der ja unter anderem Regie geführt hat bei Macbeth und bei Assassin's Creed. Und der hat den Film The True History of the Caddy Gang gedreht, der mit George MacKay, Russell Crowe, Nicholas Hoult und Charlie Hunnam sehr prominent besetzt ist und auch schon in 4 Wochen auf Blu-ray erscheint von Koch Media. Koch Media heißt es ja nicht mehr, Koch Films, pardon. Lustigerweise unter dem Titel Outlaws. Pascal, du hast ihn ja im Kino gesehen, jetzt darfst du doch endlich mal über den Film erzählen. Worum geht's?
Okay. Es geht, der Film basiert auf einer wahren Begebenheit aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Australien. Da gab's einen Bushranger, nennt man das. Hab ich jetzt auch erst im Rahmen des Films gelernt. Der hieß Ned Kelly. Und ja, Bushranger, quasi ein Outlaw. Jemand, der ja nicht mehr Teil der Gesellschaft ist, sondern sich ja als Verbrecher, als Bankräuber, Geiselnehmer halt immer irgendwo in den umliegenden Gebieten der Städten versteckt und dann jetzt in dem Film hier zum Beispiel oder halt in der Geschichte von Ned Kelly mit seiner Gang, die er dann akquiriert hat, halt ja Überfälle macht, ein bisschen gegen das System ist, ist durchaus ein bisschen, atmet halt die ganze Politik der Briten, wenn ich mich jetzt nicht irre, dass sie halt das, ja, offensichtlich Australien halt auch quasi so als das Gefangenenlager, nicht, aber so als Exil für, britannische Straftäter ja lange Zeit war. Und da nimmt der Film auch noch aus dieser Geschichtsepoche, nimmt der Film auch noch eine ganze Menge Schwere mit. Und ja, das bekommen wir alles in der Geschichte dieses wohl sehr berühmten Ned Kellys hier serviert. Und der wird hier gespielt von George MacKay. Und das erstmal vorweg. George MacKay fand ich, ich habe tatsächlich 1917 noch nicht gesehen. Ich kenne ihn primär nur aus dem Film Pride. Da fand ich ihn halt schon großartig. Hier finde ich ihn auch wieder grandios. Also ich bin absolut überzeugt davon, dass er, und ich hoffe auch sehr, dass er eine sehr große und erfolgreiche Karriere noch vor sich hat. Hat mich auf jeden Fall weggeflasht. Jetzt muss man dazu sagen, der Film erzählt aber auch tatsächlich größtenteils die komplette Lebensgeschichte von Ned Kelly. Und die ist halt für meinen Geschmack hier ein bisschen zu sehr, zu lange in der Kindheit, in der Jugend, bevor dann der auch, naja, was heißt, interessant ist das ja von mir aus alles, aber sag ich mal, der spektakulärere Part kommt, wo es dann halt zur Sache geht. Es versteckt sich dann eher, ja, fast jetzt nicht im letzten Filmdrittel, aber auf jeden Fall in der zweiten Filmhälfte. Und ich finde, da hat der Film so ein bisschen Pacing-Probleme, auch so ein bisschen einfach, er ist ja von der Aufteilung, von der Struktur nicht so ganz optimal für meinen Geschmack, weil ich hätte dann lieber mehr von der Kelly Gang tatsächlich gesehen und ein bisschen weniger davon, wie er zu dem geworden ist, was er jetzt schlussendlich geworden ist. Ja, so viel erstmal von mir. Jetzt bin ich mal gespannt, wie André den Film fand.
Kann ich dir wirklich fast nahtlos zustimmen. Also sehe ich ganz genauso. Er beginnt ja eben auch mit der Origin, eben als Kind, ne, was wie er als Kind aufgewachsen ist, wie er als Kind schon Gewalt erfahren hat und auch ausüben musste, wie er zu Gewalt getrieben wurde und so weiter. Und fand ich eben auch, da lässt er sich sehr viel Zeit. Ist ja wirklich fast Filmhälfte er als schon, als er dann eben switcht. Das fand ich auch, da hat er sich ein bisschen viel zu viel Zeit gelassen und dann auch in der zweiten Hälfte eben, wie du sagst, ja, geht's nach wie vor darum eben, wie er zu dem Mann wurde, für das er in die Geschichte eingegangen ist, aber man sieht eigentlich wenig davon, wie denn wirklich diese Bande agiert hat, die ja für sehr viel Chaos und Trubel eben da damals gesorgt hat, und das sieht man eigentlich nur wirklich so im letzten Drittel, wird's dann wirklich auch handfest und auch blutig teilweise. Und der Rest ist halt schon sehr Biopic-lastig quasi fast schon, aber ohne so die Tragweite eines Biopics zu haben eigentlich. Also er bleibt aber ja trotzdem relativ eindimensional. Und der Film ist so wirklich, du hast ganz einfach ein gefundenes Gefühl, so ging es mir zumindest, da könnte so viel mehr draus gemacht werden, aber es passiert nicht so richtig. Er kommt nie so aus sich raus. Ich bin aber vollkommen bei dir, dass George MacKay das genial macht. Ich fand ihn in 1917 auch wieder großartig, obwohl ich 1917 als Film ja auch nicht so super fand, tatsächlich. Ich fand ihn ja auch nur so solide. Aber George MacKay ist ein super, super Schauspieler, da stimme ich dir komplett zu. Macht er auch hier sehr gut. Von daher bin ich wirklich bei dir. Ich wusste nicht so richtig, wie ich den Film die ganze Zeit einordnen soll. Er blieb so ein bisschen blass, obwohl er auch audiovisuell, er ist auch richtig dreckig und gritty, und ich konnte ihm diese Zeit auch sehr gut abkaufen. Das Setting, das fand ich alles schon sehr gut, die Kostüme, das ist alles toll. Er hat ein paar sehr intensive Szenen, er hat ein paar sehr nachdenkliche Szenen, so der hat seine Momente, aber alles in allem geht es nie so richtig auf. Ich fand auch dann eben dieser Sprung, der Zeitsprung eben zum Erwachsenenalter hin, da fehlt dann auch so viel. Ich finde, du hast das Gefühl, du überspringst so ein großes Loch, weil er ist ja wirklich dann auch im Origin-Part noch sehr jung, und da ist schon ein großer Sprung dazwischen, und das Gefühl, da fehlt irgendwas jetzt. Dir fehlen noch wichtige Infos, oder dir fehlt eine sehr große Zeitspanne im Leben dieser Person, die er ja so scharf beleuchten will. Und ja, für mich ist es auch nicht so richtig aufgegangen alles. Ich fand ihn trotzdem okay. Also ich fand ihn auch solide. Er hat seine Momente, er sieht gut aus, er ist gut gespielt. Und er hat dann auch, wenn es zur Sache geht, ein paar ordentlich dramatische und harte Szenen auch irgendwie, die das Ganze auch so unterfüttern, und dann auch diese Strahlkraft, die er ja hatte, so als Outlaw, als Bushranger, die es auch dann gezeigt haben oder versinnbildlicht haben, wo das herkommen muss oder sollte. Und das war dann auch gut. Ja, also für mich ist es ein mittelmäßiger Film. Den muss man nicht sehen, meiner Meinung nach. Den kann man sich aber gut angucken, gerade wenn man mal sich da dann auch im Nachhinein vielleicht noch zu einlesen will, weil die Geschichte um ihn wirklich an sich schon sehr spannend ist. Auch geht vor allem auch um diese Kolonie. Also früher war es ja auch eine Kolonie, ne? Ist auch der zweite Film dieses Jahr. The Nightingale spielt ja in einem ähnlichen Setting, nur früher noch. Mit dieser Kolonialisierung von Australien und so weiter. Von daher, das ganze Zeitgeschehen, das Setting sind sehr interessant. Aus dem macht der Film aber auch nicht so richtig viel, weil es ja dann doch wieder sehr viel um ihn geht. Aber ja, also wie gesagt, es geht um ihn, aber das ist ein bisschen blass und die ganze Zeitgeschichte ist sehr spannend und die wird aber auch nur so am Rande behandelt. Also von daher, ich glaube, das Spannendste ist, wenn man es interessant findet, sich danach dem Film dann überhaupt darüber mal sich einzulesen, weil es eine wirklich sehr aufreibende Zeit da unten in Australien war. Der Film selbst ist aber eher mittelmaßig. Ich habe dem jetzt eine 3 gegeben, noch wohlwollend, weil mich doch dann ein paar Szenen, auch gerade das Finale, das letzte Drittel, dann doch gut abgeholt haben. Aber ja, so ist es schon trotzdem ein sehr mittelmäßiger Film, finde ich.
Ich fand ihn jetzt im Endeffekt, glaube ich, noch ein bisschen besser als du. Ich habe jetzt, also bei den Kritikpunkten sind wir uns ja einig. Ich fand ihn noch auf audiovisueller Ebene, du hast es ja auch gesagt, der ist schon dreckig, ich hatte tatsächlich am Anfang so ein bisschen Probleme, aber das kann auch einfach daran liegen, dass ich auf dem Gebiet einfach ungebildet bin. Ich hatte erstmal ein bisschen gebraucht, weil ich wusste vorher schon, dass der Film in Australien spielen wird, aber die Bilder mit Australien in meinem Kopf zu verknüpfen, war für mich ein bisschen schwer, weil es ja auch dann öfter mal irgendwie ein Schneegebiet gibt oder so, wo in meiner ungebildeten, in meinem Kopf gibt's das in Australien nicht, aber offensichtlich gibt's das doch. Oder der Film hat sich das ausgedacht, glaube ich aber eigentlich nicht. Ist ja die True History. Und ich fand tatsächlich aber halt auch, gerade dann zum Finale hat der Film auch wirklich ein paar Bilder, die sehr eindringlich waren, sehr stark waren. Und das hat mich dann tatsächlich am Ende noch, ja, ich fand ja jetzt auch den Anfang jetzt nicht fürchterlich. Er hat mich nur zu lange von dem abgehalten, was ich eigentlich sehen wollte. Das hat dann aber am Ende für mich doch wieder eine ganze Menge wettgemacht. Also es gibt ja dann die eine Szene, du weißt mit Sicherheit, welche ich meine, quasi so das Finale, worum es dann am Schluss geht. Die, die fand ich schon, hat mich ein bisschen, ja, die hat mich einfach sehr beeindruckt, fand ich sehr krass.
Ja, absolut, bin ich ganz bei dir. Ich finde auch in der ersten Hälfte, auch hier Charlie Hunnam ist ja dabei. Ja. Und Russell Crowe, auch kaum wieder zu erkennen, in einer etwas beleibteren Rolle. Und ja. Die beiden spielen auch wieder super. Auch die Szene dann in dem Schlafraum, ne, wo er die Knarre in die Hand kriegt und so, das fand ich auch sehr, 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 sehr krass. Eben, wie gesagt, also gerade im Kindesalter siehst du schon eben, wozu er da wieder früh getrieben wurde. Das fand ich alles schon sehr spannend, auch echt, sehr packend umgesetzt.
Ja, ich muss auch ein Lob an den Kinderdarsteller aussprechen. Ich sehe den jetzt hier gar nicht in meiner Liste, aber das war jetzt ja auch keine kleine Rolle und das war definitiv auch nicht schlecht.
Ja, gut gemacht, das stimmt, ja.
Ja. Ja, ich habe mir jetzt im Endeffekt 3,5 Sterne gegeben. Es ist auch jetzt kein Meisterwerk, es ist nicht grandios, aber overall, ich fand ihn schon eigentlich ganz gut im Gesamtpaket.
Jo. Ja, den Rest der Filme, The Vigil, The Intruder, Follow Me hatte ich bereits erwähnt, habe ich noch einen vergessen?
Ich glaube, dann hast du alle.
Genau, die konnten wir leider nicht sehen, werden die vielleicht bei Bedarf dann irgendwann nochmal nachreichen. Das war jetzt unser kleiner Überblick über die Filme von den Fantasy Filmfest Nights von vor 2 Wochen. Die werden natürlich auch im September wieder dabei sein und die Coverage abliefern dafür. Danke, dass ihr zugehört habt. Obwohl, wir machen noch ein Resümee. Kann so viel Zeit muss sein. André, dein Resümee zu dem Film, den du gesehen hast, eher enttäuschend, vielleicht erwartbar aufgrund auch der Corona-Situation oder auch einfach nur, weil es in Anführungszeichen nur die Nights waren. Wie ist dein Fazit?
Also zuerst mal Fazit, es ist einfach sehr, sehr schade, dass wir nicht wirklich alle zusammen ins Kino konnten, eben flächendeckend wie sonst üblich all die Jahre davor und einfach uns wieder schön 2 Tage im Kino einbunkern, aufgrund der Situation einfach. Von daher aber auch danke nochmal an der Stelle an das Fantasy Filmfest, die uns die Filme eben dann zur Verfügung gestellt haben, auch für zu Hause, damit wir sie besprechen können. Vielen, vielen Dank. Immer wieder gute Zusammenarbeit mit den Jungs und Mädels vom Filmfest. Und ja, insgesamt vom Programm bin ich einfach generell ein bisschen enttäuscht gewesen. Im Vorfeld schon, es waren einfach nicht die stärksten Filme. Einiges davon war eben auch schon, ist eben auch schon das Jahr 2019, also gibt's auch schon im Ausland schon sehr, sehr, sehr lange. Das heißt, wenn man über seine typischen internationalen Filmquellen da gut bestückt ist, dann konnte man vieles davon auch schon vorab sehen. Und es waren also wenig Exklusivsachen dabei, die jetzt wirklich brandneu waren und auch heiß begehrt. Es waren wirklich eher stillere Titel, wie sich jetzt im Nachhinein gezeigt hat, waren viele davon sehr solide. Es war, ich glaube, das ist auch mein Fazit, das war sehr solide alles. Aber so ein richtiger Brett, so ein richtiger Brecher, so ein richtiges Brett, so ein richtiger Hammer, vielleicht auch eine Überraschung eben, der dich weggefegt hat, war für mich jetzt leider nicht dabei. Wie gesagt, die drei Filme, die anderen haben wir jetzt nicht gesehen, aber soweit ich es gehört habe, war da jetzt auch keiner dabei, der nach oben ausgerissen ist, eher nach unten leider. Von daher, es war eine sehr mittelmäßige Filmauswahl bei den Nights dieses Jahr. Ob es jetzt an Corona gelegen hat, ob es an anderen Filmfesten gelegen sind, die gelegen hat, die Lizenzen weggeschnappt haben, woran auch immer, an den falschen Ambitionen vom Filmfest. Ich kann nur mutmaßen, wir wissen es nicht, wir können nicht hinter die Fassaden blicken, wie die Kuration da der Filme gelaufen ist. Und von daher, aber ja, die Filmeauswahl, die ich jetzt gesehen habe, die war eben sehr mittelmäßig. Es waren ein paar Sachen dabei, die trotzdem unterhalten haben und Spaß gemacht haben. Ich meine, wie gesagt, wir haben jetzt Tipps rausgegeben. Wer sich da angesprochen fühlt, kann sicherlich beim einen oder anderen trotzdem auf jeden Fall einen guten Film sehen und zumindest eine gute Zeit haben. So, aber es waren jetzt eben keine Highlights dabei. Von daher, die diesjährigen Nights, Mittelmaß.
Pascal, dein Fazit.
Ja, ich habe jetzt ja auch nur vier von den 10 Festivalfilmen gesehen. Da waren jetzt halt für mich so zweimal, ja, okay, cool, und zweimal eher so geht's so bei. Und jetzt mit dem, was ihr dazu gesagt habt, noch zu den Filmen, die ich nicht gesehen habe, ja, ich würde mich da wahrscheinlich André anschließen, ja, solide, durchschnittlich. Auch das, was ihr am Anfang gesagt habt, dass die Filmauswahl sich so ein bisschen verschiebt, oder dass, wie André es gesagt hat, dass das Festival sich versucht zu öffnen, mehr ja, einfach noch ein anderes Publikum anzusprechen. Das ja, jetzt aus meiner Logik heraus spiegelt das dieses kleine Programm das auch schon durchaus wider. Wie gut man das jetzt findet, ist halt dann jedem selber überlassen. Ich, ja, hätte mich jetzt hier auch irgendwie noch über so einen richtig krassen Genre-Kracher gefreut, dass jetzt quasi der Anime schon mein Highlight so aus den Filmen, die ich gesehen habe, war. Ist jetzt eigentlich auch nicht so klassisch für ein Fantasy-Filmfest, aber ja, da ja, hoffe ich mal, dass dann da im September ein bisschen mehr geht, so auf der Ebene. Und wie ist es bei dir, Chris?
Ja,
dein Resümee?
Ich bin tatsächlich auch ein bisschen mehr schon enttäuscht, weil so auch mein Highlight war tatsächlich dann letztendlich Hello World. Und das ist halt der Film, der für mich am wenigsten reinpasst in das gesamte Fantasy-Filmfest-Konzept so ein bisschen. Also der für mich, das ist jetzt ein bisschen elitär gedacht, aber der hat für mich da nichts zu suchen. Und wenn das aber noch gleichzeitig der beste Film ist, spricht das nicht unbedingt für die Qualität der anderen Filme. Da waren ein paar solide Sachen bei. The Man Standing Next ist ein okayer Thriller. The Other Lamp ist auch ein schöner Film, aber es ist, wie ihr beide schon gesagt habt, es fehlt irgendwie so ein bisschen der Kracher, wo man danach, gut, in dem Fall für uns ja eh nicht aus dem Kino, aber aus dem Kinosaal rauskommt und sich anguckt und mit dem Kopf schüttelt und sagt, das war Hammer, oder? Und das war hier überhaupt nicht zu sehen. Und das hatten wir sonst eigentlich immer irgendwie dabei, aber hier irgendwie nicht. Aber ich bin auch frohen Mutes und blicke da auf den September und bin mir da sicher, dass das alles, was hier verloren gegangen ist, vielleicht dort definitiv zurückgewonnen wird. Da bin ich mir absolut sicher. Und damit wollen wir uns verabschieden für heute. Die nächste Folge folgt schon in wenigen Tagen. So viel sei schon mal verraten. Und ich würde euch jetzt verraten, um was es geht, aber ich habe es leider vergessen. Ich weiß nicht, wird es vampiresk? Hat sich das jemand gemerkt von euch? Handlangern?
Wow. Ich möchte es nicht spoilen.
Ich glaube, es wird vampiresk, aber ich bin mir nicht mal ganz sicher. Also, bis dahin, danke.
Ist ja wichtig zu sagen, nicht wundern an unsere Unterstützer auf Patreon und Steady. Die Folge hier droppt jetzt nicht im Early Access. Nur kurzer Hinweis. weil wir eben aufgrund der, ja, es ist ja ein Special hier heute und aufgrund der Zeitverzögerung mit dem Filmfest und so weiter, konnten wir jetzt nicht wie üblich sonntags liefern, beziehungsweise dann eben mittwochs, sondern deswegen ist es verschoben und da Sonntag schon die neue aufgenommen wird, droppt die hier einfach jetzt frei für alle und nächste Woche die reguläre dann, ist dann wieder im Early Access verfügbar für unsere Supporter.
Auch noch die perfekte Hinleitung für André. Wie kann man uns supporten?
Habe ich gerade gesagt. Ja. Ihr könnt natürlich auf Patreon und Steady gehen. Geht am besten auf unseren Podigy-Blog, auf der Devils and Demons Blog-Seite. Da findet ihr die Links oder auch auf Social Media, Twitter, Instagram, findet ihr die Hinweise dazu. Also ist es mal patreon.com/podriders oder steadyhq.de/podriders. Und da könnt ihr uns für einen kleinen Obolus supporten im Monat und kriegt dafür vorab Zugriff auf diese Episoden, die ihr gerade hier hört und zudem noch Bonus-Content mit noch mehr Filmen. Und ja, wenn ihr darauf Bock habt und das gut findet, was wir hier tun, dann würden wir uns darüber natürlich sehr freuen.
Genau. Und an all jene, die das schon tun, einen herzlichen Dank.
Das ja, bedeutet uns seid, sehr viel. Genau, ihr seid ganz fest verankert in unseren blutigen Horrorherzen.
Ja, wir lieben alle Hörerinnen und Hörer, aber euch noch mal ein ganzes Stück mehr. So, und damit wollen wir uns für heute verabschieden, zum fünften Mal. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr uns die Treue haltet. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Chris, André und Pascal. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.